Es ist Samstag, der 17. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in NFT. In der heutigen Sonderfolge habe ich den lieben Dave zu Gast. Dave ist von Anfang an Community-Mitglied gewesen, hat All-in NFT sozusagen mit aufgebaut und hat alles erlebt, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam hier aufgebaut haben. Ich freue mich, dass ich jetzt dieses Interview mit ihm machen konnte. Es ist ein anderes Interview, das kann ich euch jetzt schon sagen, im Gegensatz zu den letzten Wochen mit Steuern oder Markenrecht, denn es ist einfach eine Geschichte dahinter. Dave hat seit 2018 ungefähr die NFTs auf dem Schirm. Ihr erfahrt also, wie er die Bored Apes verpasst hat, warum und was hinter seiner Geschichte steckt. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit All In NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Dave heute zu Gast. Wie ja in der Einleitung beziehungsweise gerade schon gesagt, ist Dave ein Community-Mitglied bei uns im Discord. Ich habe mich sogar schon einmal mit ihm getroffen in Real Life bei unserem ersten in Real Life-Treffen. Deswegen freut es mich, Dave, dass du hier bist, umso mehr. Zuallererst, wie geht's dir?
Super. Also gerade, ich sag mal, war ich noch ein bisschen durch den Wind vom Job her. Ich bin nämlich im Food-Startup-Bereich und da ist es alles gerade ein bisschen angespannt mit Lieferketten. Aber ich freue mich mega, dass ich hier mit dabei sein darf.
Ja, mich freut es erst, dass du hier bist. Wie gesagt, ich habe ja gerade erwähnt, dass wir uns ja schon mal privat getroffen haben, beim ersten All-in-NFT in Real-Life-Treffen, was noch verhältnismäßig klein und sehr früh war. Und bist du eigentlich beim zweiten Treffen dabei? Passt das dir da oder passt dir da nicht? Du bist auch
definitiv
da?
Ich habe das schon seit Wochen dick im Kalender markiert.
Ja. Okay, also ne, für alle Zuhörer, am Samstag, den 15. Oktober, machen wir das zweite All-in-NFT in Real-Life-Treffen. Dazu wird in Zukunft noch mehr kommen, aber so viel sei schon mal vorgemerkt. Nee, freut mich auf jeden Fall, dass du dann auch dabei bist, weil das war auch ein Grund jetzt, warum ich gesagt habe, ich würde dich gerne hier bei mir im Podcast mithaben, weil meiner Meinung nach kann man sich mit dir sehr, sehr gut unterhalten. Das ist mir, glaube ich, bei unserem ersten Discord-Talk ist mir das mal aufgefallen. Da bist du, glaube ich, irgendwie, das war die zweite oder dritte Woche, warst du dann plötzlich da und wir dachten auch nur so, boah, geil, der Typ, der hat ja echt, also der erzählt viel und da steckt doch was dahinter. Ich würde sagen, bevor wir dazu gleich kommen, du hast nämlich schon früher beziehungsweise sehr früh in die Richtung schon mal was gehabt, geplant. Zuallererst würde, glaube ich, viel interessieren, wer ist denn Dave? Und vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen vorstellen, wer Dave denn ist.
Sehr gerne. Also, mein Name ist Dave Chock. Ich habe einen Maschinenbau- und Chemie-Background und ich bin tatsächlich sehr getrieben von sozialen und nachhaltigen Lösungen, also die zu konzipieren und in die Welt zu setzen. Das muss ich nicht alleine machen. Deswegen habe ich auch im aktuellen Startup ein super geiles Team. Und mir geht's einfach darum, was mich hauptsächlich ausmacht. Eben, ich komme unter anderem auch aus dem Bereich Cradle to Cradle, das heißt von der Wiege zur Wiege. Das heißt, ich versuche aus Abfällen aller Art wieder Produkte zu machen. Das war mein Ursprung. Und das vor allem umzusetzen eben im Bereich der regenerativen Landwirtschaft. Weil meine Philosophie die ist, wenn du gesunden Boden hast, weil du da Humusaufbau betrieben hast, dann wachsen gesunde Pflanzen, dann hast du gesundes Essen und gesunde Menschen. Und das versuchte ich eben und versuche ich nach wie vor eben in nachhaltigen und leckeren Produktideen umzusetzen.
Das hört sich schon mal cool an, sage ich ganz ehrlich. Und das ist ein Grund, warum ich gesagt habe, ey, bei dem ersten Gespräch schon, da steckt was dahinter, da ist eine Intention dahinter. Und letztendlich habe ich mich wirklich, wirklich gefreut auf dieses Podcast-Gespräch heute. Und wie bist denn du, weil du hast jetzt gerade so ein bisschen zu deinem Background erzählt, was du arbeitstechnisch, was du beruflich machst. Wie bist du denn dann in den NFT-Space gekommen?
Okay, da muss ich noch ein bisschen ausholen und zwar ein paar Jahre zurück. Da ja. Ich bin nämlich sozusagen schon vor einigen Jahren auf das Thema Blockchain gestoßen. Und zwar, also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben anfangs einen Anti-Stress-Kakao rausgebracht namens Chillchock und die Zutaten kamen und kommen aus Lateinamerika. Und da ist es jetzt so, dass wir am Anfang auch sehr viel nicht nur mit größeren, sondern auch mit sehr kleinen Kooperativen zu tun hatten und dann noch nicht genau wussten, wie macht man das, auch von der Zertifizierung, Bio und so. Und für euch zur Info, es ist so, eine Biozertifizierung zu bekommen, ist immer leichter, je größer die Plantage ist. Das heißt im Klartext, es gibt so eine Economy of Scale. Das heißt, die Grundkosten sind, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Dollar. Das klingt jetzt überschaubar für westliche Verhältnisse, aber für dortige Verhältnisse, wo ein Lehrer 1,5 bis 3 Dollar pro Tag verdient, ist es absolut eine Katastrophe. Weil es bedeutet, die Grundkosten sind dieselben, ob ich jetzt ein winziges, ich sag mal 100 Quadratmeter Feld habe oder was ganz Großes, das ist immer dasselbe. Und da hatten wir eben überlegt mit den Kooperativen, wenn wir nachweisen könnten, dass, jetzt sagen wir mal so, die 10 Säcke Kakao, die von der Kooperative, keine Ahnung, Esperanza in Kolumbien kommen, dass die dann quasi getaggt wären und dann, dass ein Zertifikat dahinter liegen würde und es also wirklich immutable auf einer Blockchain stehen würde, dann wäre das schon mal sehr hilfreich. Das andere Problem, was wir gesehen haben, ist Themen wie zum Beispiel Handyortung. Das kannst du dort komplett vergessen. Da gibt es kein Handyempfang. Und das zweite, normale, bezahlbare GPS, die funktionieren auch nicht. Also das ist wirklich so, wir waren da mitten auf dem Feld, du kannst da gucken, alles, was so wunderbar in der Theorie geht, aber für zivile Bereiche, es ging nicht. Und dann hatten wir eben uns überlegt, also Kombination von verschiedenen Sachen, die es gibt. Es gibt auch einen anderen Startup, das heißt What Three Words, also W3W. Die haben die ganze Welt unterteilt in, ich sag mal, Quadrate, die dann alle entsprechende Namen haben. Was weiß ich was, Leine, Rot, Erde oder sowas. Das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Flecken irgendwo in Afrika und was anderes dann dort. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt und später auch ein Prototyp gebaut, wo wir aufzeigen können, also wo dann jemand quasi die entsprechenden Nummern von der Kakaocharge taggen kann und sagen kann, die ist genau hier, die muss hier abgeholt werden. Das mit What Three Words hat noch einen anderen Background. Es geht nämlich auch um die letzte Meile. Wir alle reden ja immer nur von der letzten Meile in den Städten mit Rollern und so weiter und so weiter. Es geht aber auch darum, dass das Ganze auch in die umgekehrte Richtung funktionieren kann. Das Problem ist nämlich, dass bei Kooperativen, die teilweise super hochwertige Sachen herstellen, dass die es dann nicht schaffen, rechtzeitig die Ware in den Markt zu kriegen. Und einfach auch zum Verständnis, warum ich ein Kakao-Fan bin, ihr müsst euch das so vorstellen, Kakao ist so eine große Frucht. Und die erntet man dann wirklich mit der Machete. Dann haut man die mit der Machete auf. Und dann holt man wirklich von Hand die Kakaobohnen heraus. Das ist ein mühevoller Prozess. Dann werden die von Hand, das gibt's noch nicht mechanisiert, die werden von Hand dann erstmal fermentiert, dann getrocknet und dann eventuell weiter aufbereitet. Das heißt, es ist wirklich so wertvoll wie Gold, weil da so viele Arbeitsschritte dahinter stehen. Und hinzu kommt auch, dass Kakao sehr gesund ist für unsere Gesundheit. Es hat Cannabinoide, es hat auch Antioxidantien, das ist sagenhaft wichtig. Das heißt, es ist auch ein Stück weit auch, hat auch medizinische Wirkung. Und das macht auf jeden Fall Sinn, dass man auch die Spezialsorten in den Handel bringen kann. Und was meiner Meinung nach auch so eine technische Lösung rechtfertigt. Also mir geht es nicht darum, ein technisches Gimmick, um das Gimmick selber zu entwickeln, sondern die Überlegung ist, wie kann man das einsetzen, dass man in einem anderen Bereich das hier einsetzen kann, zur Chargenverfolgung. Das gibt es inzwischen auch, wo man im Bereich Blockchain das hat, aber das, was wir uns vorstellen, gibt es nach wie vor noch nicht.
Da bin ich nämlich echt jetzt gespannt, wie da jetzt der Bogen zur Blockchain-NFT-Einstieg kommt. Ja, genau. Da bin ich jetzt aber gespannt.
Genau. Und zwar ein Thema, warum wir das auch gemacht haben, war, das eine ist jetzt, ich kann dann zeigen, es wird abgeholt und wie kommt dann die Ware zum Kunden? Und vor allem, wie kommt ein Revenue-Stream zurück?
Die Nachvollziehbarkeit von der Blockchain, okay?
Genau, verstanden. Nachvollziehbarkeit von der Blockchain, aber auch die, ich sag mal, die entsprechende Vergütung, weil ich bin ein großer Fan von Günter Faltin von der T-Kampagne, der hat aufgezeigt, dass wenn man Direct Trading macht und das in größerem Bulk-Bereich oder größeren Mengen und die Zwischenhändler ausknipst, also weglässt, dann kann sehr viel Wertschöpfung bei den Leuten stattfinden und das Ganze eben in Bildungsmaßnahmen und Regenerationsmaßnahmen vom Boden vor Ort passieren. So wie beispielsweise beim Darjeeling-Tee passiert. Das macht seit 20 Jahren. So. Und war dann der Gedanke zu sagen, okay, ich habe praktisch dann so ein Zertifikat, ich kann das nachvollziehen und auf dieser Basis überweise ich dann praktisch was an diese Kooperativen. ohne dass zu viele Zwischenhändler sind, die das meiste Geld abgreifen und bei den Rohstoffproduzenten wenig bis gar nichts da ist. Und warum war das zu dem Zeitpunkt 2018, 2019 ein wichtiges Thema? Weil PayPal beispielsweise dort nicht funktionierte. Und inzwischen gibt es eine Lösung über Xoom und PayPal, die funktioniert aber auch, wie mir zugetragen wurde, nicht überall flächendeckend. Und deswegen war mein Gedanke, was könnte man da machen? Und es hat mich auch ehrlich gesagt nie losgelassen. Wie könnte man praktisch Liquidität für diese Zertifikate hier haben, denen ja auch ein realer Wert da entgegensteht? Hm. Und für euch auch zur Info mal an alle, das ist übrigens auch nichts Besonderes. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kakao zu handeln über Kontrakte. Das heißt, während der Kakao auf dem Schiff ist, wechselt der 20 Mal den Besitzer eventuell. Das heißt, das ist also gar nicht unüblich. Es wäre einfach nur eine andere Technik. 2019, muss ich sagen, kannte ich Non-Fungible Token gar nicht, muss ich sagen.
Ich glaube, da kannte groß noch keiner. Also wir reden ja jetzt 2022 davon, dass kaum Leute NFTs oder den Nutzen davon kennen. Der Hype kam ja erst vorletztes Jahr so richtig auf. Deswegen 2018, 2019, da bist du ja Early Adopter schlechthin. Also,
genau.
Aber erzähl mal weiter. Ich bin gespannt jetzt, wie es jetzt weitergeht.
Die Sache war die, wir hatten dann erst einen Testlauf gemacht. Wir haben aber eins auch festgestellt. Am Anfang war das, also muss man auch sagen, das ist schon eine super nerdige Lösung gewesen. Also gerade, also es gab noch keinen UX-Bildschirm dazu. Und jetzt muss man auch eins wissen, die Leute, die es bedienen, also wenn es Leute auf dem Feld sind, die haben, ich sag's mal salopp, sie haben nicht gerade einen hohen akademischen oder technischen Background. Was wir dann relativ schnell gemerkt haben, als wir Clickdummies entwickelt haben, ist die UX, UI, also dieses User Interface und auch dieser Use Case, der muss so einfach gemacht werden. Und das ist auch etwas, was wir eigentlich später noch machen wollten. Also ich hatte in Bucaramanga in Kolumbien einen Kurs gegeben zu Terra Preta und hatte dann auch schon die ersten, Grundkonzepte dazu vorgestellt und dann auch das Feedback mitgenommen. Also Bucaramanga dort ist eine sehr bedeutsame landwirtschaftliche Hochschule, die auch auf Kakao spezialisiert ist und Kakaozüchtungen. Und da war eigentlich geplant, ein Follow-up zu machen in 2020, wo das Ganze dann in einem größeren Workshop im Rahmen von mehreren Themen, tatsächlich wäre es ein ganz großes Thema gewesen, das im Real Life auszuprobieren. Dann kam allerdings Corona dazwischen und dann war das Ganze erstmal komplett eingeschlafen. Also das Thema ist bei denen schon interessant, aber da die Leute einen kompletten Lockdown, die durften nicht mal aufs Feld, dann hatten sie dort Ernteeinbußen, das heißt, die haben wirklich Revenue-Verluste, also Einkommensverluste, von denen sie sich auch jetzt noch nicht richtig erholt haben. Und deswegen war das Interesse dort erstmal etwas abgeflauter, aber mich interessiert das Thema nach wie vor und zum richtigen Zeitpunkt möchte ich es dann in einer verbesserten Version mit dem Thema NFT auf jeden Fall nochmal andocken, zumal wir jetzt technisch natürlich viel weiter sind. Über das Thema NFT ist natürlich jetzt viel mehr auch beim Thema Blockchain passiert, auch beim Thema Metamask. Ich kannte ja Metamask auch nicht.
Yeah.
Und das war natürlich auch, ich sag mal, wichtige Erkenntnisse, weil eins, was ich gelernt hatte, ist, wenn man das vom Notebook aus bedienen muss, hat es keine Zukunft. Das, was wir da erlebt haben. Erstens wegen Witterungsbedingungen, wenn man da mitten auf dem Feld steht, irgendwas aufklappt, dann kommt eine Portion Regen runter, dann ist einfach Schicht im Schacht. Das war einfach da noch nicht real-life-tauglich. Und der zweite Punkt, den ich da auch habe, ist, man braucht auf jeden Fall dazu, entweder eine gute, eine Internetoberfläche oder eine integrierte App, dass das Ganze einfach so einfach zu bedienen macht und natürlich auch fraudsicher, weil eine Sache ist natürlich immer ein Thema, dass natürlich dort, wo halt Geld verdient werden kann, das ist jetzt nicht nur im NFT-Bereich und Tokenomics, im Bio-Bereich wird auch ziemlich viel rumgefraudet eben. Und das heißt, dass eben Sachen, salopp gesagt, einfach gefälscht werden. Und das ist natürlich, das wichtige Thema ist, wie kann man so etwas vermeiden? Und damit haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt. Also ich persönlich für meinen Teil, mich interessiert es sehr, das Thema Blockchain und dann auch inzwischen Non-Fungible Tokens zu nutzen, damit Leute aus dem globalen Süden, die keinen technischen Bezug haben, daraus einen Einkommensstrom generieren können. Und nochmal auf das Thema von den Kooperativen zurückzukommen, ob das jetzt Kakao ist oder Kaffee. Es gibt genügend Kleinstbauern, wo das Thema Biozertifizierung ein Thema ist. Das können sie sich nicht leisten. Wenn man aber das Ganze schafft, ich sag mal, einen gemeinsamen lokalen Standard zu haben, der dann quasi mit so einem, ich sag mal, egal ob es jetzt ein NFT oder irgendein anderer Token ist, ich sag mal, bestempelt wird, das wäre meiner Meinung nach ein großer Fortschritt. Weil das, ich hatte schon andere Kooperativen begleitet beim Thema Biozertifizierung. Ich hatte mit anderen auch mal das Geld gesammelt, Zehntausende von Euro. Und das Schlimme ist, das Geld kommt ja nicht bei den Leuten an, das ist nur für die Struktur und den Prozess.
Das heißt, du bist ja eigentlich gar nicht so typisch, wie jetzt wirklich die meisten von uns. Ich meine, die meisten, so, wir sind ja immer noch früh dran. Aber du hast einfach so die Technologie entdeckt, weil du ein Problem hattest vor Ort. Und bist dann sozusagen auf die Blockchain gestoßen, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe. Und bist halt seitdem auch so Thema Blockchain, hast halt wirklich ja sozusagen die Auferstehung von NFTs ja wirklich miterlebt, wie es dann dazu ging. Das heißt, du bist ja vom Thema dann nie mehr weggekommen, gerade zu Corona-Zeiten. Wie kam es denn dann dazu, dass du dann für dich privat dann auch die NFTs gefunden hast? War das dann einfach irgendwie Zufall, dass du gesagt hast, ich habe mich mit der Technologie weiter beschäftigt im Rahmen des Programms? Oder bist du anderweitig dann nochmal auf das Thema NFTs gekommen?
Also ich sag's aber ganz kurz, so wie es tatsächlich auch alles so war bei mir.
Ja.
Ich habe, wenn ich mich kontinuierlich damit beschäftigt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch die Bored Apes oder irgendwas.
Deswegen, das finde ich nämlich jetzt so interessant, ja, weil wie gesagt, wenn mir einer, also viele, also die ich jetzt viele hatte, die sagen ja, ich habe Bitcoin damals verpasst, bin 2016, 2017, 2018 in Bitcoin eingestiegen, NFTs aber jetzt dann erst danach oder vielleicht kurz vor dem Bored Ape hatten wir ja hier ein, zwei jetzt dabei, aber du bist ja jetzt auch, was NFTs und Blockchain-Technologie an sich, klar, auch mit Krypto, aber wirklich auch mit dem Use-Case NFT ja schon 2018, 19 in Kontakt getreten, wo es ja noch gar nicht überhaupt, wie du schon sagst, Metamask war noch gar nicht da so richtig, wo du ja schon darauf kamst. Deswegen interessiert mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wie du die Chance deines Lebens verpasst hast, aber wie es dann dazu kam, dass du, wie du dann trotzdem irgendwie im Endeffekt so einen kleinen Zwischenraum anscheinend hattest, wo du es vielleicht nicht auf dem Schirm hattest. Da bin ich jetzt gespannt.
Also kann ich ganz direkt sagen, wir haben ja am Anfang, ich habe es ja erzählt, wir haben einen Anti-Stress-Kakao in Pulverform entwickelt. Das hatten wir dann 2020, genau kurz vor Corona, wollten wir das Ganze in die Gastros bringen, waren auf allen Messen gewesen, auch auf der Intergastra, waren ready to launch und dann kam Corona, bam. Da hatte ich natürlich ein paar andere Sorgen gehabt und hatte aber tatsächlich die Zeit genutzt, um in Zusammenarbeit mit einer Getränkemanufaktur, wo ich da wirklich im Labor Tag und Nacht verbracht hatte. Das Schöne beim Lockdown ist, man muss ja nicht bei sich zu Hause sein, man konnte auch woanders sein, also ich war da halt woanders und hatte genau in den Monaten März, April, Mai, wo halt das Ganze so abgehoben hatte, war ich beschäftigt damit, Deutschlands erste Hanfmilch zu entwickeln.
Verdammt.
Ja, die kamen dann jetzt auch deutschlandweit raus. Aber wie gesagt, ich habe das dann, ich habe es einfach übersehen. Also das muss ich auch ganz offen so sagen. Ich hatte, weil man ist da ja in einer Bubble, man muss sich das ja vorstellen, während des Lockdowns, es gab wenig Leute, mit denen man sich direkt so unterhalten kann. Man ruft mal an, man Videocallt. Ich hatte mich dann halt so eingekapselt sozusagen im Labor, hatte mich mit meinem Team dann immer wieder per Teams ausgetauscht. Aber ja, man rechnet ja nicht damit, dass eine technologische Revolution dann praktisch da passiert, weil gefühlt war da gar nichts passiert. Die Revolution war ja schon, wenn jemand irgendwo Klopapier gefunden hat. Und war schon krass. Also ich muss sagen, ich bin ein totaler Podcast-Junkie. Ich lese alle möglichen Newsletter. Natürlich sind mir Sachen aufgefallen, aber ich habe es, muss ich auch sagen, nicht entsprechend bewerten können. Und dazu muss ich auch eins sagen, ich hatte jetzt auch nicht diesen Community-Zugang. Also ich bin da wirklich einer von wenigen auf weiter Flur da und allein über Blockchain sich da zu unterhalten vor über ein, zwei Jahren, da bist du schon in einem also super nischigen Thema. Und bei uns, ich sag mal, im Stuttgarter Raum bis vor einiger Zeit ist Blockchain hauptsächlich, wenn dann, für Mobilitätslösungen Thema, für irgendwelches Ticketing, aber Non-Fungible Tokens halt eher gar nicht. Und wenn du im Food-Bereich bist, dann schon mal 15 Mal gar nicht. Und es war dann halt so, das Thema war für mich ja nie weg. Ich habe mich dann irgendwann wieder in Richtung, als wir damit mit den ersten Sachen fertig waren, Sommer, Spätsommer damit auseinandergesetzt und dachte...
21.
Ja, genau.
Okay, ja.
Und dachte, wow, weil in der Zwischenzeit, musst du wissen, sind wir dann in Supermärkten gestartet, sind dann deutschlandweit gewesen und kurz zum Verständnis, das ist für ein kleines Startup sehr, sehr viel zu tun und dann hatte ich da einfach wenig Kappa und so und dann habe ich da wieder mehr Kapazität gehabt und dachte, what? Ich war da erstaunt, was da alles so passiert eben und hatte für mich aber auch sofort gesehen, krass, ich hatte mich tatsächlich dann in alle möglichen Sachen angefangen, wie wild einzulesen und da ist es jetzt wiederum so, da kommt das für mich zum Tragen, das, was für mich interessant war, waren tatsächlich, also ich musste sagen, ich hätte damals auch Bored Apes nicht einstufen können. Ist es gut, ist es schlimm und so. Ich muss auch trotzdem ganz offen sagen, ich hätte es da nicht gekauft, weil ich es nicht verstanden hätte, was noch alles an, ich sag mal, nicht nur an Hype, sondern auch an Werthaltigkeit drumherum passiert. Das wäre für mich einfach nicht klar gewesen. Das, wo ich reingegangen bin, sind eher Artist Projects, wo die Leute in Twitter Spaces da waren. Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an nur in Projekte reingegangen, wo ich die Leute in Twitter Spaces selber mal befragen konnte und wo ich auch gesehen habe, was wollen die jetzt eigentlich machen mit dem Projekt? Weil für mich war zu dem Zeitpunkt, muss ich so sagen, NFT wie eine Weiterentwicklung des Crowdfundings oder Crowdinvestments. Man hat halt was quasi, so wie ein Membership Pass, so habe ich es auch von Anfang an wahrgenommen. Der kann aber auch auf Null fallen, ganz einfach deswegen, weil das Projekt nichts wird. Ich habe schon in super vielen Projekten, sei es jetzt Kickstarter, viel auf Startnext rein investiert und da war für mich auch immer das Thema, begeistert mich die Idee, begeistern mich aber auch die Leute, ist es eine realistische Idee und deswegen muss ich sagen, klar, ich habe bei Startnext schon Flops gelandet, die nicht funktioniert haben, aber nicht, weil die Leute nicht wollten, sondern aus technischen Gründen, bei Kickstarter auch. Bei NFTs tatsächlich habe ich, weil ich immerhin auch nach einem Purpose suche, nach dem, warum machen die Leute das, hatte ich tatsächlich noch nie in Rugpull reingegriffen. Ich habe schon mal
gut, ja.
Falsche NFTs gekauft, weil ich da, also kann ich auch mal direkt sagen, ich war nach der dritten Impfung, war ich so verblasen und wollte mir das Punks Comic 2 besorgen, damit ich dann Adidas mir noch holen kann. Ich habe aber irgendwie auf ein Fake geklickt und so, aber das war einfach eine Dummheit. Und tatsächlich habe ich aber sonst nicht so reingegriffen ins Klo, weil ich mir einfach, also ich möchte einfach von Projekten überzeugt sein. Und das war auch der Grund tatsächlich, dass wieso ich aber jetzt hierher gekommen bin, weil ich mir halt Sachen angeschaut habe, die auch, also Purpose heißt für mich ein Daseinszweck. Also, dass es ja Leute sind, die sagen, sie versuchen was zu machen, ob das jetzt klappt oder nicht, aber sie versuchen es schon mal und sie haben diesen und jenen Plan. Also, ich meine jetzt nicht eine Roadmap, das tausendste Play-to-Earn-Game und so weiter.
Ja.
Keine Ahnung, sondern, keine Ahnung, sie wollen Regenwald retten oder sie wollen dies oder jenes machen und das was catcht mich dann eben auch. Und ich hatte Twitter Ewigkeiten gehabt, dann habe ich den Zugang nicht mehr gefunden, dann musste ich einen neuen Twitter-Account machen und habe dann tatsächlich so richtig losgelegt, habe dann jede Menge von...
Was für ein Zeitraum sprechen wir dann jetzt? Du hast vorhin gesagt Sommer, ist das noch Sommer oder war das schon so Herbst, Winter 21?
Das ist
schon,
also das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil NFT-Bereich geht das ja so super schnell.
Ja, deswegen frage ich ja, aber ob wir da schon noch im Sommer sind oder ob wir schon Herbst, Winter sind.
Dann waren wir da schon eher in Richtung Herbst. Okay. Ich würde sagen, weil dann die erste OpenSea-Sache hatte ich so im Herbst gemacht quasi, weil ich musste auch erstmal raffen, wie es überhaupt funktioniert und so, wie man Ether hinkriegt und so. Noch eine kurze Anekdote, auch ich habe Bitcoin verpasst. Ich hatte nämlich für einen Bekannten, der hat eine Maschinenbaufirma und der war vor, ich würde sagen, 6-7 Jahren war der Opfer von so einem Scam geworden. Das kennst du vielleicht noch. Da klickst du auf den Anhang deiner Mail und dann geht ein Virus auf, der alles verschlüsselt. Genau. Und der hat dann über einen Kumpel mich gefragt, ob ich Bitcoins besorgen kann. Da konnte man Bitcoins doch nicht, also ich konnte Bitcoins noch nicht auf einer Börse besorgen. Ich habe das auf irgendwelchen Spiele-Webseiten besorgt und dann zigmal durchtransferiert und hat mir das dann rübergeschickt. Und Ich war schon da sehr fasziniert, aber ich habe da noch nicht begriffen, was für ein Game Changer das ist. Mir ist schon aufgefallen, dass es steigt, aber dann habe ich es halt verkauft, um dann mal die Monatsmiete bei mir zu zahlen und dann auch nichts mehr damit gemacht. Also das war dann ein 60stel Bitcoin oder so damals gewesen. Also das ist mir dann auch einfach, ja, ich sag mal, ich hatte einige Gelegenheiten, aber ich hatte da einfach auch noch nicht das Bigger Picture für mich gesehen, was damit möglich ist.
Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt auf die Community-Frage kommen. Was hast du denn mittlerweile in deiner Wallet? Also what's in your wallet? Was hat Dave denn jetzt mittlerweile an NFTs? Also, ja, was? Deswegen will ich die Frage aber schon mal stellen. Ja. Was ist denn letztendlich dann danach beziehungsweise jetzt in deine Wallet dann gekommen, wo du sagst, da habe ich es dann wirklich komplett auch mitgenommen und bin froh, dass ich dann doch noch ein relativ Early Adopter war.
Also, was ich mitgenommen habe, ist, also der allergrößte Teil ist tatsächlich, sind Kunstthemen, also auch Kunstfotografien. Unter anderem auch, möchte ich mal sagen, wie ich dahergekommen bin, über eine, also da hat der Rainer Hosch, der ist ja auch der Creator der 52 Icons, den habe ich da schon gefolgt, der hatte dann was gefeatured von Dennis Schmelz. Da dachte ich, oh, das sieht ja toll aus. Und das war auch mein erster NFT von Dennis Schmelz. Das war so Aerial Photography.
Mit einem den habe ich auch, ja.
Genau, und da ich auch aus Asien stamme, dachte ich, oh, das sieht ja super aus. Habe ich mir ja gleich dann geholt und so. Und dann, das Tolle war dann, die Community ist einfach so krass. Ich habe mit den Leuten dann gleich gechattet auf Twitter und bin in den Discord gekommen. Und durch Zufall habe ich dann gesehen, hey, da gibt es einen deutschsprachigen Podcast. Das ist ja der Hammer, weil ich habe mehrere Podcast-Apps und ich folge gefühlt 100 davon. Also wirklich, die sich fast alle ums Thema NFT drehen. Und da fand ich das natürlich krass, dass es dann sowas hier auch gibt. Und so dachte ich gerade, okay, da wollte ich dann sofort hinein und war dann also umso mehr erstaunt, dass es dann hier sogar eine deutschsprachige Community gibt. Weil ich war schon mal bei, es gab auch in Stuttgart, wo ich herkomme, gab es ein NFT-Treffen. Da waren dann genau zwei Leute, ich und noch jemand. Und derjenige hatte noch kein NFT gemintet. Und da dachte ich gerade, also ich kam mir da zu dem Zeitpunkt sehr early vor. Und das war schon Anfang 2022 gewesen oder Frühjahr 2022 auf jeden Fall und dachte mir nur auch nur, oh mein Gott, also das macht es ja nicht einfacher, wenn du denkst, oh mein Gott, ich habe natürlich mir erklärt, wie man das macht, wie ich Sachen auswählen würde, einfach nochmal Tipps dazu, wo es gute Sachen gibt, habe ihm auch All-in-NFT natürlich empfohlen im Nachgang. Und was ich eben drin habe, sind seither, ich habe das dann ausgeweitet. Am Anfang habe ich eine Strategie gehabt, Purpose. Und dann auch natürlich mit der Hoffnung, dass es mal Mehrwert sein wird, aber auch, weil ich vielleicht mal selber Projekte drauf machen möchte, die bezogen sind auf Women in Crypto. Also sprich zum Beispiel, sei es jetzt Women in Weapons zum Beispiel oder World of Women Galaxy, um ein paar solche zu nennen. Das sind die Sachen, von denen ich einfach auch sehr stark so überzeugt bin. Dann gibt es auch eine Reihe von kleineren No-Name-Sachen, aber das mache ich einfach, weil ich einfach das cool finde, dass sie es machen. Und wo ich einfach sage, ich finde es cool, dass sie es überhaupt sowas versuchen. Und dann einen ebenfalls beträchtlichen Teil sind, das ist jetzt auch wirklich ganz, ganz open-minded, das kann was werden, das kann nichts werden, Ether-Namen. Und zwar habe ich
DNS-Domains.
Ja, genau.
Okay, Ethereum Name Service. Für alle, damit ich das nochmal kurz erkläre, für alle, die es nicht kennen, weil es wird sehr, sehr viele kennen, die das noch nicht haben. Wir sprechen jetzt über Ethereum Name Service. Das ist ähnlich so zu sehen wie Internet-Domain, die man sich sichern kann und auch immer noch konnte, früher vor allem, als es da halt noch nicht so viel gab, beziehungsweise Early Adopter war. So zu sehen ist das jetzt heutzutage. Da habt ihr dann ja einen, anstatt einen .com oder .de oder .de am Ende, habt ihr dann .eth, also ETH am Ende. Und das ist aktuell auch, wo auch ich unter anderem, muss ich sagen, bei einigen Sachen gesetzt habe. An dieser Stelle erwähne ich für uns beide, das ist hier keine Finanz- oder Anlageberatung, das sind unsere eigenen Gedanken oder Ideen. Aber ich habe mir sowas auch gesichert, weil ich auch der Meinung bin, dass das die neuen Domains der Zukunft sind. Jeder sowas in Zukunft benötigt, wenn er auch hantiert mit Metamask oder allgemeiner digitalen Wallet. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal als Disclaimer hier an dem Fall erwähnen. Aber jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, also wir sind ja sehr early und natürlich kamen mir ein paar Gedanken, ein paar Ideen sozusagen, auch Dienstleistungen oder auch, ich sag mal, ich sehe das nicht nur als Investment, sondern ich sehe das als Tools, als Werkzeuge quasi, mit denen man Sachen machen kann. Zum Beispiel sehe ich es als das Möglichkeit, zum Beispiel um nachtleben.ether im deutschsprachigen Bereich auch noch, ich sag mal, weitere Gutscheine oder Token-Gutscheine oder so aufzuziehen. Einfach, weil man den entsprechenden Namen hat, von dem man auch Sachen releasen kann. Das sind im Prinzip erst die Überlegungen. Das ist völlig nicht ausgereift. Aber ich sage, who knows eben. Und um einfach auch nochmal die Brücke zu schlagen, auch nochmal zu dem, als Beispiel, World of Women Galaxy. Ich finde das, also ich habe mich witzigerweise, aber das liegt daran, dass ich bin nämlich vorgeprägt durch das Startup beim Thema Markenrecht und IP, wegen Patenten und allem drum und dran, hat es mich schon mal sehr früh interessiert, was hat man denn da genau? Und tatsächlich hatte ich sehr früh schon unter die Motorhaube geguckt, wie das jetzt genau ist, dass man ja zum Beispiel beim NFT quasi einen Link hat, der irgendwo hinführt. Das kannte ich ja schon von dem früheren Blockchain-Projekt. Das war für mich also nichts Neues. Deswegen war für mich auch immer interessant zu sehen, wo werden die Sachen denn gelagert? Oder also erstens diese Sache, wo wird ein NFT gestored? Und die andere Sache, was gehört einem eigentlich oder was kann man benutzen? Und eine Sache, die ich super toll finde bei World of Women Galaxy, ist eben die Möglichkeit, das zu nutzen, dass man eben das Ganze nutzen kann für Motive, weil, das kann ich auch mal so sagen, das ist jetzt hier auch nichts, was top secret ist, noch nicht jetzt, aber mittelfristig möchte ich Upcycling-Gegenstände, also zum Beispiel eine Tasche oder Backpack rausbringen, limitierte Edition, hergestellt aus Ocean Plastic. Und dann eben mit dem Motiv, also und das eben auch sozusagen mit dem Thema Community verkoppeln. Und das finde ich einfach auch so spannend, dass es da möglich ist und dass es auch gefeiert wird, dass man da einfach auch Sachen ganz anders mal propagieren kann eben. Also das sind zum Beispiel Sachen, die mich sehr interessieren, weil ich bin jemand, der probiert neben der, ich sag mal, des Hauptjobs auch gerne neue Sachen aus eben. Und ich finde, Thema Creator Economy ist es einfach klasse, weil mich interessieren einfach Sachen auszuprobieren, um dann zu sehen, kann ich die im Empowerment-Bereich oder in ganz anderen Bereichen dann nochmal, ich sag mal, stärker ausrollen. Und NFTs geben einfach die Möglichkeit, dass man Sachen schon im Kleinen ausprobieren kann.
Also wie gesagt, da sind wir bei einem Thema, beziehungsweise da ticken wir gleich, das geht mir ja genauso, den Use Case, den ich dahinter sehe, das hast du jetzt 1:1 wiedergegeben, besser kann ich es gar nicht sagen. Ist jetzt, abgesehen von World of Women, ist das jetzt, wenn wir jetzt mal so den Top 10, 25, ja, bleiben wir mal vielleicht 10, Top 10 Blue-Chip-Projekten, ist das jetzt so das Projekt, was ja auch ja, alle IP-Rechte so weit abgibt? Das hatten wir ja hier mit Markenanwalt Oliver Schermberg gesagt, dass World of Women letztendlich ja das einzige NFT-Projekt ist, was die kompletten IP-Rechte übergibt. Ist das für dich interessanteste NFT-Projekt, was das angeht? Oder sagst du, bei dem Projekt, so Blue-Chips-Projekt, sehe ich noch ein ähnliches Use-Case und da würde ich eigentlich auch liebend gern jetzt noch mit einsteigen, also, sozusagen.
Okay, Ich muss nämlich sagen, ich bin hier auch gebiased. Auf der Top-10-Liste, wirklich ganz oben, ist tatsächlich auch eine meiner neuesten Akquisitionen, nämlich der All-In-NFT. Das ist nämlich der natürlich von der ersten deutschsprachigen Community.
Danke für die Werbung, vielen, vielen Dank.
Ganz vorne dabei sein, da stehe ich komplett dahinter.
Danke. Für alle, die den Podcast noch hören, der Link zu der Mint-Seite, der Public Mint ist noch offen, den findet ihr in den Shownotes. Also gerne, wie gesagt, ist jetzt kein Zwang, aber wer dazu gerne hier einsteigen möchte, liebend gerne. Aber erzähl weiter.
Ja, also als mein Interesse dann, ich sag mal, nochmal größer wurde, hatte ich mir natürlich auch schon mal Sachen angeschaut und auch mal kurzfristig gehalten. Also klar, ich hatte dann, muss ich aber auch sagen, ich hatte einen V-Friends der Serie 2 gehabt, aber vom Zweitmarkt und habe dann zu spät geschnallt, dass der eigentliche Use Case, nämlich die Trading Cards, nur dann sind, wenn man es direkt von der Webseite mintet. Also solche Sachen passierten auch. Dann habe ich es eben dann mit einem, ja, plus minus null halt weiterverkauft. Also einfach mal ausprobiert, wie ist es, das zu halten. Damit meine ich, wenn ich sage, ich probiere es aus, dann meine ich damit, ich halte es, dann verifiziere ich mich im Discord über Collabland, das ist so eine Seite, mit der man eben sich ausweisen kann als NFT-Holder und dann ist man eben in diesen privateren Chats, weil mich einfach interessiert, wie ist denn die Tonlage so, worüber reden die Leute so, ist es wirklich so klasse?
Wie ist die Community?
Genau. Mhm. Und ich habe es ja am Anfang schon erzählt, ich bin mal in Sachen reingegangen mit Purpose und da muss ich sagen, auch durch Zufälle, bin ich auf Micah Johnson aufmerksam geworden.
Ja, Akutas.
Genau. Und habe dann angefangen, da auch einige von den, also die waren zu dem Zeitpunkt auch schon einige echt arschteuer. Also da ich leider nicht so viel Geld liquide übrig habe, konnte ich mir nur ein paar Akku-Chapter besorgen und habe dann eben auch zwei Akkutars später bekommen. Und es ist einfach auch ein Projekt, wo ich einfach auch dahinter stehe, weil es eben auch von der afroamerikanischen Gruppe, also beziehungsweise von People of Color sehr gefeiert wird und wo ich auch im Discord merke, dass die Leute wirklich sehr wertschätzend miteinander umgehen. Also es ist einfach auch schon eine tolle Sache und wo ich wirklich sage, dass sie wertschätzend miteinander umgehen, man sieht besonders in einer Krise, wie loyal eine Community ist. Und ich fand das so krass. Michael Johnson hat ja einen riesigen Abfuck gehabt in seinem Smart Contract.
Ja, genau.
Die haben eine Auktion gemacht, da ging es um $1 Millionen und da war ein Fehler drin. Und dann war leider das Ding in so einer Forever Loop gefangen. Das heißt, das Geld kommt niemals mehr raus.
Ja.
Und man kann wirklich sagen, der 99,9% der Community hat voll verständnisvoll reagiert, hat das Ganze wirklich, hat ihn ermutigt, auf Twitter, auf Discord. Klar, es gibt immer so ein paar Vögel, die da meinen, sie wollen irgendwie rumklagen und so, aber der allergrößte Teil hat da super supportive reagiert. Und das fand
also
ich schon mal,
für alle Zuhörer an der Stelle, ich hatte davon mal berichtet in meinem täglichen News-Podcast, gerne mal anhören. Und wir reden hier von mehreren Millionen, die da jetzt nicht mehr zugriffbar sind. Also man muss ehrlicherweise sagen, Akkutars stand wirklich vor dem Ende. Das Projekt war kurz vorm Verfall. Mika Johnson, also wirklich, ich meine, Baseballspieler ist er gewesen, ne? Also glaube ich, Baseballspieler war er, ne? Ja. Legendär. Und war wirklich im Discord, in den Twitter-Space, das, was ich gesehen habe, wirklich am Weinen, war emotional verzweifelt und das Projekt, wie gesagt, stand kurz vor dem Down und die Community, muss man ehrlicherweise sagen, ist gestärkt davor gekommen und das macht das Projekt mittlerweile aus, ein Storytelling, ne? Also das ist, ich bin davon auch sehr überzeugt, muss ich sagen.
Ja, und ich fand das einfach auch krass, also gerade das Thema Community ist für mich sehr wichtig, weil im Nachgang habe ich mich dann mit vielen auch unterhalten zu bestimmten, also ich sag mal, Rugpull-Projekten und solchen Sachen, was dann eben kam, wo es einfach auch darum ging, Sachen schnell nach oben zu pushen. Und ich habe mir im Nachgang bei bestimmten Discords da mal eben reingeguckt und auch gesehen, das wäre absolut nicht meins gewesen. Ich muss auch sagen, ich bin, wenn etwas so overhyped ist, wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir, dann mache ich das auch nicht. So wie ich in kleine Sachen reingehe, kann es auch sein, dass ich in anderen Sachen eben nicht dabei bin eben. Was ich zuerst, muss ich auch ganz offen sagen, eher mit Offenheit, aber auch mit einer leichten Skepsis begutachtet hatte, war Otherdeed, Otherland, weil ich das noch nicht einschätzen konnte. Weil ich einfach auch aus dem digitalen Bereich weiß, das kennt man ja, man macht eine Präsi, man macht sogenannte Vaporware, das heißt, ich mache eine geile Präsi, mache tolle Announcements und nachher kommt nichts. Ich muss aber wirklich sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, eben wie Yuga Labs das Ganze so am Hochziehen ist. Auch beim Thema Community und auch beim Thema, also ich meine jetzt das Thema Landprojekt, was man da machen kann, also allein mit diesen Reisen und auch wo sie ganzen Leute wirklich ongeboardet haben, so wie, das kam mir schon vor wie Ready Player One, also ich habe das auf den Aufnahmen von dir und von anderen gesehen und dachte mir, okay, das ist nämlich was mich beeindruckt ist, dass sie wirklich das Commitment haben, das entsprechend durchzuziehen. Und das finde ich super und ich würde halt dann auch stärker in Projekte reingehen oder investieren, wo ich das Gefühl habe, ich kann eine neue Technologie selber ausprobieren. Also selber vorne dabei sein, vielleicht selber auch was dabei erschaffen. Deswegen Thema erschaffen und ausprobieren. Das war auch durch Zufall und dankenswerterweise, jetzt mache ich wieder Werbung für die Community hier, aber tatsächlich waren es auch Leute von hier, die eben mir geholfen haben, dass ich den Nike-Hoodie, den mit den Flügeln hier bekommen hätte. Weil die Erklärung von Nike, die war so lückenhaft, muss ich sagen. Da war der Support hier in der Community viel, viel besser. Und auch, dass ich dann nicht mehr das Falsche gekauft hatte. Und da nochmal, was ich einfach auch empfehle, ist, sich einfach wirklich mal was zu besorgen, den Prozess zu machen. Das war mein erster Forge gewesen tatsächlich. Also Forge heißt, ich habe ein NFT und dann logge ich mich mit meiner MetaMask bei Nike ein und dann kann ich es praktisch tauschen. Ich hinterlege meine Daten und dann wird mir das zugeschickt. Und das Besondere bei dem Pulli ist, es gibt den sowohl als Spiegelbild im Metaverse, wo man dann so, der hat dann Flügel da und in diesem Universum kann man es über eine spezielle App anschauen und aufgrund der, ich sag mal, des QR-Codes werden einem dann, ich sag mal, Flügel über Snapchat dahinter projiziert. Mhm. Und das, muss ich sagen, hat mich komplett gecatcht, weil ich denke, dass man diese Art von Techniken wo man wirklich sofort einen digitalen Zwilling im Metaverse hat, dass man sowas auch woanders einsetzen kann. Also das sind zum Beispiel solche Use Cases, wo ich hinter der Verspieltheit noch ganz andere Möglichkeiten sehe.
Genau, also muss man ja wirklich abschließend in dem Sinne sagen, für dich sind NFTs kein reines Invest an sich, sondern du bist eigentlich wirklich deiner Linie treu gewesen. Klar hast du dich in dem Sinne, was auch natürlich die Projekte angeht, ein bisschen verändert und hast gesagt, bist da offener gewesen, was den Purpose angeht, aber bist halt wirklich immer noch so, dass du sagst, du bist bei einem Projekt dabei oder würdest dabei sein, wenn du halt dahinter was siehst, was dir auch Sinn macht in dem Sinne. Sei es durch eine neue Technologie, sei es durch eine Nachhaltigkeit. Also so in dem Sinne sind deine Möglichkeiten oder deine Invest sozusagen, dein Interesse an NFTs, die du dir zulegst. Wir sind aber auch hier, beziehungsweise wir können es jetzt abschließend in dem Sinne nochmal kurz erwähnen, du arbeitest an einem weiteren Projekt aktuell und das noch nicht ganz spruchreif ist, aber du hast einen kleinen Background dazu. Den würde ich gerne, oder ich denke auch die Zuhörer gerne mal so erfahren, auch wenn du da natürlich jetzt noch nicht so viel announcen kannst. Aber bin ich gespannt, was das jetzt noch abschließend für ein Projekt ist.
Gerne. Also das hier, also es geht darum, das ist einfach noch in der earliest stage. Und deswegen kann ich nach Rücksprache noch nicht so viel darüber erklären. Es geht darum, die NFT-Technologie zugänglich zu machen für SportlerInnen des globalen Südens. Natürlich ist es so, die können ja jederzeit theoretisch über irgendwelche Websites da irgendwas machen, aber das Problem ist, es geht einfach unter. Das heißt, das, was wichtig ist, ist einfach ein Konzept. Einerseits, wie kann ich jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt einer eine geile Sportsequenz macht, keine Ahnung, jetzt in Bogota oder so, wie geil der Basketball dribbeln kann. Wie kann man daraus, ich sag mal, Work of Art machen, das tradable ist, auf der einen Seite. Und wie kann man das vor allem so machen, dass dieses Minten, dass der Prozess so einfach wie möglich ist. Und dann, ich sag mal, dafür auch sorgt, dass die weiteren Erlöse bei der Person ankommen. Ich mache kurz mal einen kleinen Schwenker zu dem, was ich ja auch verfolge, was jetzt Facebook, also Meta und Instagram versuchen. Die sind ja auch dabei, diese Features zu installieren. Bei denen wird es aber so sein, korrigiere mich gerne, aber 50% oder so an Gebühren bleiben schon mal bei denen. Wie viel Gebühren dann im Endeffekt bei den Leuten bleiben, ist doch die große Frage. Und das löst auch nicht dieses Problem, wie die Leute eben, ich sag mal, besser und bekannter werden können. Und was ich und Freunde uns überlegt haben, ist einfach nochmal eine andere Herangehensweise. Das eine ist, dass es möglichst barrierefrei ist, auf der einen Seite, und zum anderen, dass man, ich sag mal, Sportförderung, Nachwuchsförderung auch mit Themen von hier mehr verkoppeln würde. Und da haben wir einfach in Sportcommunities sehr gute Drähte und würden da einfach das Ganze viel, ich sag mal, Grassroots-mäßiger machen. Es tut mir leid, dass ich gerade noch nicht mehr dazu sagen kann. Aber das, was eigentlich die eigentlichen Challenges sind, sind tatsächlich nicht die NFTs als solches, sondern dieses, wie setze ich das Ganze in die Tat um, wie skaliere ich das, wie mache ich ein Beta-Projekt, wie sammle ich möglichst User-Daten ein. User-Daten meine ich damit, ich muss ja, also wir haben in dem Konzept, gab es jetzt zuerst mal eine Überlegung, die Sachen werden direkt gemintet. Wir haben dann auch festgestellt, dass da auch zu viel Blödsinn direkt reinkommen wird. Also müssen wir praktisch eine Vorauswahl machen. Das heißt, wir müssen es dann doch, ich sag's mal, ein Stück weit semi-zentralisieren, um sicherzugehen, dass Leute nicht nur irgendwas geklaut haben von YouTube. Das bedeutete, also wir mussten dann, wie gesagt, schon ein paar Grunditerationen machen und dass wir direkt auch in die NFTs, das war ja vor kurzem bei euch jetzt auch im Call mal das Thema mit dem Scheihan, als er auch sagte, Metadaten flexibel, nicht flexibel, wir müssen hier direkt die GPS-Daten bzw. Geolokationsdaten mit hier reinprägen, damit einfach auch klar ist, dass das jetzt nicht irgendwo abgefaked wurde. Also diese Sachen sind einfach wichtig, das heißt, es gibt einfach durchaus noch gewisse Challenges in der Umsetzung und vom Use Case. Das ist auch nichts, was man jetzt mal ganz schnell runterbrechen kann, aber es ist was, wo ich eben dahinter stehe, weil die Brücke, also ich sehe das einfach wie eine Brücke zwischen interessierten Fans des globalen Nordens und Künstlerinnen und Sportlerinnen des globalen Südens, die einfach krasse Performance machen und sagen, oh geil, unterstütze ich doch damit, und dass man einfach den Content damit entsprechend featured. Und ich sehe gerade über diese Indie-Geschichten noch sehr, sehr viel Potenzial. Vor allem, das Gute ist ja jetzt, dass in Ländern von Mittel- und Lateinamerika es dort gerade sehr viel passiert im Bereich Krypto. Und da ist einfach durch dann die Akzeptanz auch schon mal höher. Der Punkt ist nämlich, so kompliziert, wie es jetzt ist, um was zu minten, da steigt keiner, der Straßenkunst macht, durch, muss ich auch sagen. Das haben wir, haben wir schon mal angetestet. Das ging so nicht. Und da wurde uns klar, da müssen wir uns einfach ein ganz anderes Konzept überlegen. Und es ist natürlich auch so, dass die Zeit nicht stillsteht. Entwickler bei Meta, also Facebook, Insta, da haben die natürlich viel mehr Leute und können viel mehr durchprobieren. Aber ich denke, dass für, ich sag mal, direkte Themen immer noch sehr viel Platz sein wird, weil das Hauptthema wird nicht verschwinden, nämlich wie schaffe ich die Brücke? Und ich sehe einfach die Möglichkeit von Leuten, und es ist einfach so, dass Leute im globalen Norden einfach viel wohlhabender sind, mehr Kaufkraft haben und da direkt das unterstützen können und dass da einfach auch ganz andere Communities entstehen können. So wie es ja auch tatsächlich schon im NFT-Space der Fall ist.
Ja. Was glaubst du, ohne jetzt konkret zu werden, was für einen Zeitraum wir sprechen, wann das Ganze an den Start geht bei euch?
Sicherlich noch einige Monate, was tatsächlich einfach daran liegt, dass das ist für mich, ich sag mal, ein Hobby-Spaß-Projekt, nennen wir es mal so. Ja. Und ich natürlich mein Hauptjob sozusagen auch sehr ausfüllend ist. Deswegen sage ich mal bewusst, ich kann es nicht genau sagen, ein paar Monate, weil es natürlich auch mit Women Manpower und anderen Themen abhängt.
Also ich bin gespannt.
Das Ganze ist natürlich bootstrapped gemacht aktuell. Ja. Wir hatten einen Prototype dann schon mal auf dem Hackathon realisiert bei NFT Berlin. Also wie gesagt, Step by Step eben, genau.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es hier mit der Community auf jeden Fall begleiten. Und sobald es da Neuigkeiten gibt oder losgeht, würde ich sagen, sprechen wir auch nochmal miteinander. Und dann können wir ja schauen, dass wir vielleicht ja auch nochmal hier so eine zweite Aufnahme machen, wenn es dann ein bisschen konkreter über das Projekt an sich geht. Dave, es hat mich mega gefreut. Wir sind sowieso ja eigentlich täglich im Kontakt, wenn du im Discord bist oder über die Socials. Wie gesagt, es war mir wirklich, wirklich eine Freude, mit dir jetzt hier heute zu reden. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Wir werden uns ja auch demnächst in Real Life Treffen sehen. Und da wird ja jetzt einiges in Zukunft kommen, was ja auch immer mehr in Real Life umgesetzt wird, was meiner Meinung nach auch so diese Kombination auf Dauer Sinn machen wird, dass wir uns einmal virtuell aufhalten, aber immer noch diese einzigartigen Momente, auch wenn sie immer weniger werden, aber dafür umso besonderer diese NFTs dann auch so umsetzen können. Ne? Wie gesagt, es hat mich mega gefreut. Dir bleibt natürlich wie jedem Gast hier das letzte Wort. Hast du noch abschließende Worte an unsere Zuhörer?
Eigentlich nichts, bis auf Leute, kommt auf jeden Fall zu diesem Real-Life-Treffen in Berlin. Ich war im ersten dabei, das war schon Bombe, und das zweite wird wahrscheinlich noch viel, viel toller werden.
Danke. Also ich freue mich auch. Wir sind mega in der Planung und es wird dann noch einiges, was All-in-NFT in Zukunft betrifft, noch kommen. Deswegen dürfen sich alle freuen, die zum einen in der Community gehören, aber für alle, die auch in der Community noch nicht sind. Wie gesagt, Links dazu alles in der Beschreibung zum Discord und auch zur Mint-Seite und zum NFT OpenSea Collection. Deswegen gerne da einmal abchecken. Ansonsten, Dave, ich wünsche dir wirklich alles Gute für das Projekt. Natürlich auch privat, gesundheitlich, was damit zusammengehört. Und ich würde sagen, wir hören uns dann am beziehungsweise Mittwochs Discord, hören wir uns ja auch immer. Und allen Zuhörern wünsche ich in dem Sinne noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All in NFT.